Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan mit dem Prisma-Magazin.
Das G20-Treffen in Cannes, der neue Bischof für Lausanne, Genf und Freiburg und Martin Luther aus katholischer Sicht, das und mehr hören Sie heute bei uns. Ich bin Mario Galgano und wir starten mit den Kurznachrichten.
Mit Anne Preckel. Der Papst begrüßt die jüngste Einrichtung einer nationalen Dialog- und Versöhnungskommission in Elfenbeinküste. Das sagte er dem neuen Botschafter des westafrikanischen Staates am Freitag im Vatikan. Benedikt XVI. Drückte die Hoffnung aus, dass die Kommission unparteiisch arbeiten könne. Das Gremium soll ein halbes Jahr nach dem Machtkampf um die Präsidentschaft in Elfenbeinküste für Stabilität und Frieden sorgen. Irland schließt seine Botschaft am Heiligen Stuhl. Grund ist der notwendig gewordene Sparzwang im Land. Der irische Außenminister Eamon Gilmore bedauerte die Entscheidung gegenüber dem Erzbischof von Armagh, Kardinal Sean Brady. Mit den jüngsten diplomatischen Schwierigkeiten zwischen Vatikan und Irland im Zuge des Missbrauchsskandals habe die Schließung nichts zu tun. Das gab er gegenüber dem Kardinal an. Von den Sparbeschlüssen auch betroffen sind die Botschaften im Iran und in Osttimor. Archimandrit Arsenius Kardamakis wird neuer griechisch-orthodoxer Metropolit von Österreich. Ihn wählte Donnerstag der Heilige Synod des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel. Kardamakis war bisher Generalvikar der griechisch-orthodoxen Metropolie von Frankreich. Er folgt dem verstorbenen Michael Steikos nach. Der neu gewählte Metropolit ist zugleich höchster Repräsentant der orthodoxen Kirche in Österreich. Das apostolische Vikariat in Istanbul hat sich zum islamischen Opferfest Kurban Bayram mit einer Botschaft an Muslime und auch Christen gewandt. Darin ruft es zum Frieden zwischen den Anhängern beider Religionen auf. In der Botschaft wird das Streben nach Unterordnung unter den Willen Gottes, der arabische Begriff dafür ist Islam, als gemeinsamer Wert der beiden Religionen hervorgehoben. Kurban Bayram findet vom 5. bis zum 9. November statt.
Soweit die Meldungen. Beim G20-Gipfeltreffen in Cannes ging es nicht nur um die Eurokrise, die Staatsschulden oder Währungsreformen. Auf der Tagesordnung am zweiten und letzten Tag des G20-Treffen stand an diesem Freitag unter anderem die Themen Energie und Klima. Die Energiekosten und die Umweltkatastrophen haben aber einen verheerenden Einfluss auf die Spekulationen von Nahrungsmittelpreisen. Der Referent für Welthandel und Ernährung bei Miserior, Armin Pasch, erläutert im Gespräch mit dem Kölner Domradio, wie sich die Spekulationen in den armen Ländern auswirken.
Na, wir haben zum Beispiel im Jahre 2008 Berichte aus Kamerun bekommen, aus den armen Vierteln in Douala, dass die Reispreise so extrem angestiegen sind, dass die Armen sich nur noch eine statt zwei Mahlzeiten leisten konnten. In El Salvador haben wir Berichte bekommen, dass die Maispreise inzwischen so hoch liegen, dass der monatliche Nahrungsmittelbedarf dreimal höher liegt als der Mindestlohn. Das heißt, dieses Verhältnis, was sowieso schon nicht im Lot war, hat sich noch zu Ungunsten der Armen verschärft. Das sind ganz konkrete Beispiele, wo Spekulation mit zu Hunger beiträgt.
Spekulation ist nicht der einzige Faktor. Auch Agrartreibstoffe spielen eine wichtige Rolle. Aber Spekulation verstärke die Wirkung und erhöhe die Preisspitzen. Und das sei es, was sich am Ende massiv auswirke auf die Hungernden, so Pasch.
Ja, man muss ja zunächst sagen, dass Spekulation an sich jetzt nichts Böses ist. Also Termingeschäfte mit Agrarrohstoffen gibt es ja schon lange und die haben auch eine gewisse Berechtigung. Zum Beispiel, wenn Produzenten und Händler jetzt für die Zukunft einen Kauf vereinbaren für eine Tonne Mais zu einem fixierten Preis, dann ist das deswegen berechtigt, weil die sich ja beide, sowohl die Produzenten als auch die Konsumenten, gegen Preisschwankungen in der Zukunft absichern müssen. Das nennt man Hedging und das ist überhaupt nicht zu kritisieren. Da fordern wir auch keinerlei Einschränkungen. Das Problem ist aber, dass ungefähr seit der Jahrtausendwende neue Akteure aus dem Finanzsektor in diese Termingeschäfte eingestiegen sind, beispielsweise Investmentbanken, Hedgefonds, Pensionsfonds und so weiter. Und die haben praktisch diesen Terminhandel überflutet und haben eine künstliche Nachfrage geschaffen.
Das Problem sei, dass diese Akteure immer dann auf Kauf setzen, wenn die Preise steigen, und die Preisdifferenz wäre dann einfach eingesackt. Nur 2% dieser Kontrakte führen letztendlich zu einem physischen Handel. Trotzdem haben diese Termingeschäfte einen enormen Einfluss auf die tatsächlichen Agrarpreise.
Über das Ausmaß wird gestritten. Das DIW beispielsweise hat gesagt, dass 20% der Steigerungen im Jahre 2008 auf die Spekulation zurückgegangen sind. Und das hat natürlich gravierende Folgen, insbesondere für solche Entwicklungsländer, die stark abhängig sind von Importen, wo die Landwirtschaft vernachlässigt wurde oder auch zerstört wurde. In diesen Ländern wiederum sind es die Ärmsten der Armen, die etwa 3/4 ihres Einkommens für Nahrung ausgeben, die sich diese Nahrung dann eben nicht mehr leisten können.
Nicht nur der G20-Gipfel tagt derzeit in Frankreich. Auch die Bischöfe des Landes starten an diesem Freitag ihre Herbstvollversammlung. Nicht in Cannes, sondern wie immer in Lourdes. Die Themen, mit denen sich die Bischöfe beschäftigen, sind allerdings zumindest teilweise deckungsgleich mit der Agenda von Cannes. Es geht hier wie dort um die Krise. Bernard Baudouin ist der Sprecher der französischen Bischofskonferenz. Er sagte uns:
Wir hatten in den letzten Wochen vor dem G20 eine sehr starke Stellungnahme aus dem Vatikan für eine globale Kontrollbehörde für die Finanzmärkte. Wir haben mehrere katholische Bewegungen in Frankreich, die gegen Steueroasen kämpfen. Die Bischöfe sind sehr interessiert am Thema Finanzkrise. Sie werden daran erinnern, dass wir diese Krise nicht lösen können ohne sowas wie einen Aufstand in der Gesellschaft, ohne einen radikalen Wechsel im Lebensstil. Wir erinnern auch daran, dass Europa selbst in einem Moment seiner Krise jetzt nicht drastisch die Hilfe für die ärmeren Weltgegenden reduzieren darf. Natürlich sind die Bischöfe sehr besorgt, dass immer mehr kollektive Angst um sich greift, je stärker die Krise zuschlägt.
Von den Sitzungen in Lourdes, die bis Mitte nächster Woche andauern, soll vor allem eine Botschaft der Ermutigung ausgehen.
Unsere Gesellschaft wird im Moment durch viele Änderungen aufgewühlt. Die Welt ist zerbrechlich geworden. Da wollen die Bischöfe zur Gesellschaft sagen: Habt Vertrauen. Habt Vertrauen, aber nehmt auch eure Verantwortung wahr. Denn zu den vielen internationalen Verwicklungen, die Frankreich betreffen, kommen für das Land selbst ja auch die Präsidentschaftswahlen hinzu. Die Bischöfe wollen jetzt der Gesellschaft zeigen, dass auch sie selbst Vertrauen zu ihr haben, dass sie präsent sein und ihr helfen wollen bei ihrer Wahl im Respekt der Werte und im Respekt vor dem, was wir glauben.
Dass die Bischöfe die Präsenz der Kirche in der französischen Öffentlichkeit unterstreichen, hat auch mit ihrem Einsatz gegen übertriebenen Laizismus zu tun. In seiner Eröffnungsansprache in Lourdes warnt der Pariser Kardinal André Vantrois, der die Bischofskonferenz leitet, zum x-ten Mal vor einem Abdrängen der Religionen aus dem öffentlichen Raum. Wer etwas gegen Fanatismus habe, dem müsse vielmehr ein besseres Wissen über die Religionen und ihr Zusammenleben angelegen sein. Ein neues Bischofswort zu den Präsidentschaftswahlen vom nächsten Jahr wird es in Lourdes nicht geben.
Wir haben ja schon seit dem 3. Oktober unseren Text zur Präsidentenwahl und ich sehe, dass der sehr die Runde in den Pfarreien und Gemeinschaften macht und sehr diskutiert wird. Die Bischöfe werden jetzt bei ihrer Vollversammlung noch nachlegen mit einer Botschaft über die Wichtigkeit des Sonntags und um was es mit dem Sonntag auch für unsere Gesellschaft geht.
Über ein Jahr musste das Schweizer Bistum Lausanne, Genf, Freiburg auf seinen neuen Bischof warten. Der Nachfolger des am 21. September 2010 verstorbenen Bischofs Bernard Genoux ist dessen ehemaliger Schüler und derzeitiger Rektor der päpstlichen Universität Angelicum in Rom, Charles Moreau. Er stellte sich am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Freiburg vor. Eigentlich hoffte Moreau nicht, Bischof zu werden, sagte er bei der Pressekonferenz.
Ich hoffte einfach als Professor in Rom weiter zu lehren. Aber dann habe ich das angenommen. Es kann auch interessant sein. Ich war zufrieden, in Rom zu leben, aber nicht sehr zufrieden, in einer großen Stadt zu leben. Ich bin ein Mann des Landes, nicht der Stadt.
Die Anfrage aus Rom habe er mit Ja beantwortet. denn er habe schon vor langem beschlossen, sein Leben Christus und der Kirche zu widmen.
Was man mir gesagt hat, ist, der Papst kennt sie und will, dass sie Bischof werden. Vielleicht wäre es möglich gewesen, Nein zu sagen, aber es wäre gegen meine Berufung.
Der Dominikanerpater Charles Moreraux gilt im Vatikan als Mann des Dialoges. Zusammen mit dem deutschen Jesuitenpater Karl-Josef Becker und dem spanischen Opus Dei Generalvikar Fernando Ocariz Brana war Moreraux einer der Theologen, die im Herbst 2009 im Auftrag des Papstes Gespräche mit der schismatisch orientierten Piusbruderschaft führten. Moreraux ist auch Sekretär der Internationalen Theologenkommission. Was er als Bischof eines Schweizer Bistums vorhat, wisse er noch nicht. Die Ökumene stehe aber weit oben in der Prioritätenliste.
Die Christen müssen zusammenarbeiten und nicht nur das. Wir brauchen eine volle Einheit. Es ist wirklich sehr wichtig, aber nicht so einfach. Wenn die Leute nicht wissen, dass unser Glauben schön ist, ist es ganz normal, dass sie etwas anders suchen. Meine Pflicht ist auch zu sagen, das ist, was wir glauben, und es lohnt sich.
Das Bistum Lausanne-Genf-Freiburg zählt rund 690.000 Katholiken mit etwa 300 Priestern. Die Westschweizer Diözese ist mehrheitlich französischsprachig und umfasst 4 Kantone. Das österreichische Gesetz zum Verbot der Samenspende und Eizellenspende bei der künstlichen Befruchtung verstößt nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. So urteilt am Donnerstag der Menschenrechtsgerichtshof. Mehr von Pater Bernd Hagenkort.
Mit großer Erleichterung reagieren verschiedene Institutionen auf diesen Spruch des Gerichtes, neben Ethikern und Bischöfen, vor allem auch die Aktion Leben Österreich. Martina Kronthaler, Generalsekretärin der Organisation, begründet ihren Einsatz für das Gesetz.
Natürlich verstehen wir den Wunsch von Paaren und wir können auch das Leid gut nachvollziehen. Aber wir glauben halt, die Erfüllung eines Wunsches darf nicht auf Kosten anderer Menschen gehen. Und das ist bei der Eizellspende schon ganz massiv der Fall. Und wo wir überhaupt noch ganz am Anfang stehen bei diesen Fragen, ist die Frage nach dem Kindeswohl. Wie geht es den Kindern damit und so weiter?
So stelle gerade die Eizellspende mittlerweile eine regelrechte Industrie dar, mit Vernetzungen über ganz Europa. Der Menschenrechtsgerichtshof hatte bekannt gegeben, dass Österreich seinen Beurteilungsspielraum weder mit Blick auf das Verbot von Eizellspenden zum Zweck der künstlichen Befruchtung noch mit Blick auf das Verbot von Samenspenden für die In-vitro-Befruchtung überschritten habe, urteilten die Straßburger Richter. Geklagt hatten 2 Paare aus Österreich, die keine Kinder bekommen können. In einem Fall wäre eine Eizell, im anderen Fall eine Samenspende einer dritten Person erforderlich gewesen, um eine künstliche Befruchtung zu ermöglichen. Das österreichische Recht erlaubt künstliche Befruchtung aber nur mit Samen oder Eizellen der Ehepartner oder der Partner einer stabilen Gemeinschaft. Die Kläger sahen darin einen Verstoß gegen das Recht auf Familienleben und eine verbotene Diskriminierung. Im April 2010 hatte eine 7 Richter zählende Kammer das Verbot noch als unzulässig bezeichnet. Aktion Leben hatte die österreichische Berufung durch eine Drittintervention unterstützt. Die Richter betonten in ihrem aktuellen Urteil, der österreichische Gesetzgeber habe künstliche Befruchtung nicht völlig ausgeschlossen, da er bestimmte Methoden erlaube.
Österreich ist kein Land, in dem grenzenlos alles möglich ist, wie in anderen Ländern Europas, und das finde ich gut. Also ich denke, in Österreich wird eben versucht, die Techniken der In-vitro, der Reproduktionsmedizin, sorgfältig und verantwortungsvoll anzuwenden. Und ich wünsche mir natürlich, dass das auch so bleibt.
Die Richter hoben zudem die Berechtigung grundlegender Bedenken des österreichischen Gesetzgebers hervor, wonach Keimzellspenden, die den Einsatz Dritter mit sich bringen, in der österreichischen Gesellschaft ein höchst umstrittenes Thema seien. Das Thema werfe komplexe ethische Fragen auf, zu denen noch kein Konsens bestehe. Der Gesetzgeber habe die bestehenden Regelungen sorgsam abgewogen und sich um eine Vereinbarung der gesellschaftlichen Realitäten mit seiner grundsätzlichen Herangehensweise bemüht, heißt es in der Begründung.
Das Grundanliegen des Reformators Martin Luther, dass Gottes Gnade für Menschen unverfügbar ist, wurde von der katholischen Kirche geteilt. Die eigentliche Ursache für die Reformation war nicht die Gnadenfrage, sondern der Ablasshandel. Das ist die These der katholischen Theologin Rebecca Fuchs im Gespräch mit dem Münchner Kirchenradio.
Dass die Kirche auf Luther reagiert hat zu seiner Zeit, hat mit verschiedenen anderen Dingen zu tun. Zum einen, dass durch Luthers Angriff des Ablasswesens tatsächlich eine Finanzierungsmethode angegriffen wurde, die der Kirche viel Geld eingebracht hat. Da hatte er automatisch seine Feinde. Auf der anderen Seite war Luther einer von vielen verschiedenen Reformatoren. Das müssen wir auch heute bedenken, wenn wir die Papstrede einordnen und fragen, welche Bedeutung hat das Reformationsfest? Das heißt, wenn man gegen Luther vorgegangen ist, ist man gegen einen von mehreren Proponenten vorgegangen, von Äußerungen, die auch im katholischen Lager, es hat sich aus dem Katholischen heraus entwickelt, in vielen Stimmen da waren, und das heißt schon seit 200 Jahren.
Sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin am katholischen Lehrstuhl für Dogmatik und Ökumene der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Deshalb habe die Kirche zunächst auch den Dialog mit Luther gesucht.
Das Dritte ist, dass damals diese Fragen der Gnadenlehre auch innerhalb der katholischen Theologie, also im 15. und 16. Jahrhundert, nicht eindeutig geklärt waren. Und aus heutiger Sicht wissen wir, dass man da wohl auch traditionelle Autoren wie Thomas von Aquin verzeichnet hat. Das heißt, aus heutiger Sicht würden wir sagen, Luther hat auch auf eine gewisse Fehlentwicklung aufmerksam gemacht. Damals hat man natürlich kritischer reagiert, wobei man auch unterscheiden muss, auf welcher Ebene das Vorgehen geht.
Das Ganze habe auf beiden Seiten schließlich eine Eigendynamik entfacht, die auch daran liegt, dass die Themen, die von Luther angeschnitten wurden, einfach in der Luft lagen, sagt Fuchs.
Ein interessantes Beispiel ist dafür Kardinal Cajetan, der in der katholischen Forschung neu entdeckt wird. Er wurde vom Papst beauftragt, mit Luther ein Verhör zu führen, genau über die theologischen Fragen in den Thesen. Kardinal Cajetan hat aber von sich aus versucht, daraus eher einen Dialog zu machen, um welche theologischen Grundfragen geht es. Zuerst in der Gnade, abgeleitet von der Gnade, dann auch in den Sakramenten. Das heißt, wir müssen genau betrachten, gewisse Reaktionen der damaligen Zeit der katholischen Kirche können wir nicht gleichsetzen mit der Wertung der heutigen Zeit.
Zur Erinnerung, die evangelische Kirche begeht am 31. Oktober traditionell den Reformationstag, an dem an den Thesenanschlag Martin Luthers an der Wittenberger Schlosskirche am Tag vor Allerheiligen im Jahr 1517 erinnert wird. Das Datum gilt im Protestantismus als Geburtstag der reformatorischen Kirchen. Und damit endet diese Sendung. Ich bin Mario Galgano. Ein gesegnetes Wochenende. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.